Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Riesenkrokodil hat einen Camper 2 Wochen lang auf einer einsamen australischen Insel festgehalten. Die örtlichen Medien haben berichtet, dass der Neuseeländer Ryan Blair, er wollte auf den entlegenen Governor Islands alleine zelten. Und als dann Wasser und Vorräte knapp wurden, dann wollte er ans Festland fahren, Nachschub holen. Und er erlebte eine böse Überraschung. Nämlich kaum hatte er sein kleines Kajak ins Wasser gelassen, da tauchte ein 6 Meter langes Reptil vor ihm auf und Blair berichtete, es war etwa 4 Meter von mir entfernt und ich dachte, das war's. Ich habe inständig zu Gott gebetet, er möge mich retten. Und die Rettung kam nach 2 Wochen in Gestalt eines alten Fischers, der hatte sich gewundert, dass es Licht gab auf der verlassenen Insel und im Nachhinein hat der Fischer gesagt, er hatte sehr viel Glück. Die Idee, auf einer einsamen Insel allein zu zelten, das ist ein Himmelfahrtskommando. Früher oder später werde so ein riesiges Krokodil zuschlagen. Liebe Gemeinde, in unseren Breitengraden ist es eher unwahrscheinlich, dass wir Riesenkrokodilen begegnen. Aber ziemlich wahrscheinlich ist es, dass wir anderen Riesen begegnen. Riesenaufgaben. Riesenherausforderungen, Riesensorgen, Riesenängsten, Riesenproblemen. Es handelt sich dabei um Monster wie der Riese Goliath, dem der David gegenüberstand. Nur dass eben unser Riese nicht Goliath heißt, sondern vielleicht Einsamkeit, Krankheit, Alter, berufliche Überforderung, Geldnot, familiäre Probleme. Wie heißt ihr Goliath? Ihr Riese, der tritt Ihnen nicht entgegen in den Hügeln von Ela, sondern im Büro, im Wohnzimmer, im Wartezimmer des Arztes, in der Montagehalle. Der kommt in Gestalt von Menschen, die permanent Vorwürfe machen. Oder er wedelt vielleicht mit Rechnungen, die sie nicht bezahlen können. Er kommt vielleicht mit Leistungsanforderungen, wo sie merken, das schaffe ich nie. Und es erpeinigt sie vielleicht mit Cognacflaschen oder mit sexuellen Verführungen, denen sie nicht widerstehen können. Und wir kennen das Gegröle dieses Riesen nur zu gut. Schon beim Aufwachen drängt es an unser Ohr. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Nein, 3 Nummern zu groß. Da bist du nicht gerüstet. Das kann nur schief gehen. Gib auf. Schmeiß hin. Verzieh dich. Und beim Frühstück sitzt er schon am Tisch. Flüstert negative Parolen ein. Und wenn wir zur Tür hinausgehen, ist er unser Begleiter wie der Schatten an unserer Seite. Und weicht keinen Schritt. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends hervor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Und das tut unser Riese auch. Morgens ist es der erste Gedanke. Und abends ist es der letzte Gedanke. Er beherrscht unser Leben, er raubt uns alle Freude. Es heißt, als Saul und die Männer Israels den Philister reden hören, erschraken sie und sie hatten große Angst. Wir kennen den Goliath zu gut. Wir erkennen ihn am Gang. Wir erschrecken vor dem Klang seiner Stimme. Wir haben ihn immer vor Augen. Und die Frage ist, sehen wir außer ihm auch noch etwas? Und wenn ja, was? Und vorab schon mal so viel. Dem Riesen kann man ins Auge sehen, wenn man sich zuerst einmal Gott vor Augen stellt. Man könnte auch so sagen, Schau auf den Riesen, dann stolperst du. Schau auf den Herrn, dann stolpert der Riese. Schau auf den Riesen, dann stolperst du. Schau auf den Herrn, dann stolpert der Riese. Und letzteres hat der David getan. Und der David, der hat, wir haben es gehört, an einem Kiesbett hat er Steine aufgesammelt. 5 Steine. 5 Steine hat er aufgesammelt und diese 5 Steine sollen uns erinnern, was wir brauchen, um dem Goliath das Handwerk zu legen. Und der 1. Stein heißt heute, erinnere dich an Gottes Hilfe. Erinnere dich an Gottes Hilfe. Während die erfahrensten Soldaten in Israel gezittert haben, hat sich David erinnert. Er hat sich erinnert an frühere Situationen, denn dieser Riese war ja nicht die erste Herausforderung in seinem Leben. Er stand öfter vor riesigen Herausforderungen, aber mit Gottes Hilfe hat er sie gemeistert. Er hat gesagt, Gott hat mir die Kraft gegeben, sogar mit Bären und Löwen zu kämpfen. Sollte dieser Riese da ein Problem darstellen? David sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Die richtigen Erinnerungen schaffen Helden. Die falschen Erinnerungen bringen Schwächlinge hervor. Und manches Problem erscheint uns mit der Zeit immer größer. Immer größer, immer größer. Und zwar warum? Weil wir nämlich an Vergesslichkeit leiden. Und jetzt meine ich nicht die normale Vergesslichkeit, sondern die Vergesslichkeit, dass wir uns nicht mehr erinnern, wo wir Gottes Hilfe erfahren haben. Wo wir nicht mehr dran denken, wo hat uns Gott eigentlich schon geholfen in unserem Leben. Und das wird uns dann zum Verhängnis. Dann überfällt uns schon am Morgen der Goliath mit seiner quälenden Litanei von Sorgen. Wir sind wie gelähmt. Deswegen schreibt der David dann in seinem Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, der dein Leben vom Verderben erlöst hat, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und deshalb denken Sie nach. Denken Sie nach, wo Sie schon mal Gottes Hilfe erlebt haben. Halten Sie fest, wo Gott eingegriffen hat, wo er Auswege gezeigt hat, wo er Lösungen geschenkt hat. Machen Sie sich eine Liste der guten Taten. Manche führen ja sogar ein Gebetstagebuch, wo sie dann schreiben, wofür sie gebetet haben und dann später irgendwann, wenn sich was erfüllt, dann tragen sie das ein. Hat er nicht seine Treue unter Beweis gestellt? Haben Sie nicht immer wieder seine Versorgung erlebt? Wie oft kam es vor, dass Sie abends hungrig ins Bett gehen mussten? Und wann sind Sie morgens aufgewacht ohne ein Dach überm Kopf? Dank Gottes Hilfe mussten Berge weichen und Feinde den Rückzug antreten. Und deswegen denken Sie an die Erfahrungen, die Sie mit Gott in der Vergangenheit gemacht haben. Denken Sie an David. Der hat menschlich gesehen, hatte der keine Chance. Aber dann fassen Sie den Entschluss, das zu tun, was er auch getan hat, nämlich er hat auf die Möglichkeiten Gottes vertraut. Das ist der 1. Stein. Erinnere dich an Gottes Hilfe. Und nun kommt der 2. Stein. Der 2. Stein heißt, bete zu Gott. Bete zu Gott. Die Israeliten, die Streiter, hatten immer nur den Goliath vor Augen. Immer dieses Monster. Sie haben ihn gesehen, sie haben über ihn gesprochen, sie haben über ihn nachgedacht, wahrscheinlich haben sie nachts auch von ihm geträumt. Und sie hatten nichts anderes mehr im Blick als dieses unglaubliche, dieses angsteinflößende Monstrum. Man kennt seine Schreckensbotschaft. Man weiß seine schauderhaften Drohungen, seine Forderungen, sein Gehabe. Alles hat sich nur noch am Goliath gedreht. Und dann taucht dieser junge David auf im Heer und auf einmal lenkt er das Gespräch in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung auf Gott. In den ganzen Gesprächen vorher bei Saul, den Soldaten, taucht niemals Gott auf. Aber jetzt kommt der David, nicht mal die Brüder von David, sondern die haben über alles nachgedacht, über Strategien, über alles hin und her. Und jetzt kommt der David und jetzt bringt der David Gott ins Spiel, auch gegenüber Saul, dem König. Und David verliert kein Wort über irgendwelche militärischen Strategien und Taktiken, sondern alles, was man von ihm hört, ist die von Gott inspirierte Aussage: Der Herr hat mich von den Löwen und Bären errettet und er wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. David sieht tiefer. David erkennt etwas, was die anderen nicht sehen, was den anderen verborgen bleibt. Denn David sieht nicht nur auf den Philister und nicht nur auf die anderen Philister, die Soldaten, sondern er sieht geistliche Wirklichkeiten. Achten Sie mal auf den Schlachtruf Davids. Er sagt zu dem Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, mit dem Gott der Schlachtreihen Israels. Und man fragt sich, was für Heere? Der normale Betrachter, der sieht nur auf der einen Seite die Armee der Israeliten und auf der anderen Seite die Armee der Philister. Aber David sieht eine Armee von Alliierten, wie am Landungstag in der Normandie. Kompanien von Engeln, Heere von Heiligen, die Waffen des Windes, die Naturkräfte der Erde. Gott könnte den Feind mit Hagel bombardieren, eine Sturmböe könnte er sie wegblasen, durch ein Erdbeben könnte er sie in einer Erdspalte verschlingen. Und wenn ich richtig gezählt habe, dann nimmt David in dem Abschnitt insgesamt 8-mal auf Gott Bezug. Das heißt, rein zahlenmäßig betrachtet, beträgt das Verhältnis zwischen Aussagen über David und Aussagen über Goliath 8:2. 8:2. Wie sieht das bei uns, bei Ihnen, bei dir aus? Denken wir 4-mal so oft an die Größe Gottes wie an unser Problem? Sehen Sie 4-mal so viel Segen Gottes wie Gründe zum Klagen? Ist die Akte Hoffnung in Ihrem Kopf 4-mal so dick wie die Akte Furcht? Ist es bei Ihnen 4-mal so wahrscheinlich, dass Sie über die Kraft, die Möglichkeiten Gottes reden wie über die Schwierigkeiten des Tages? Und jetzt fragt man sich, wie kommt das? Wie kommt es zu dieser geistlichen Sichtweise? Die Antwort ist durch das Gebet. Nehmen Sie sich Zeit zum Gebet. Der Apostel Paulus sagt, hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch leiten, bleibt wach und betet. Und das Gebet, das war der Schlüssel zu Davids Erfolgen. Denn davon zeugen ganz, ganz viele Gebete in den Psalmen. In einer brenzlichen Situation heißt es zum Beispiel, David aber stärkte sich in dem Herrn mit seinem Gott im Gebet. Und dann gab es eine andere Situation, da haben Sauls Soldaten ihn einmal bedroht und da hat David sich an Gott gewandt und gesagt, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in der Not. Ganz viele Psalmen von David sind Gebete. Deswegen halten Sie sich die folgende Zusage vor Augen, Jeremia 26. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Dem gibst du Frieden. Gott verspricht nicht nur ein bisschen Ruhe, sondern Frieden. Und zwar Frieden uneingeschränkt, unverdorben, unverwässert. Wem? Dem, der sich fest an ihn hält. Und deswegen richten sie ihre Gedanken, ihre Wünsche auf Gott, auf Jesus. Und bitten sie Gott um Hilfe. Und zwar nicht nur sporadisch ab und zu, sondern so oft der Riese in ihr Blickfeld tritt. Nehmen sie den Stein des Gebets in die Hand. Das ist der zweite Stein, bete zu Gott. Aber vergessen Sie nicht den dritten Stein. Der dritte Stein heißt, setze die richtigen Prioritäten. Setze die richtigen Prioritäten. Der David sieht natürlich, wie alle anderen auch, dass dieser Goliath riesengroß ist. Viel stärker als irgendjemand in Israel. Aber der David sieht noch was. Er sieht nämlich, dass hier Gottes Ehre auf dem Spiel steht. Und David ist persönlich betroffen, dass sich dieser freche Philister über Gott lustig macht. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Dieser Riese, er beleidigt nicht nur die Menschen, sondern er beleidigt letztendlich Gott. Und Jesus hat einmal einen ganz wichtigen Satz gesagt, Lukas 10, über die, die zu ihm gehören, die Kinder Gottes, seine Jünger. Da hat Jesus mal gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und das heißt, da ist der gotteslästerliche Spott, der geht dem David unter der Haut, das tut ihm weh. Es geht ihm um Gottes Sache, um Gottes Ehre, um Gottes Reich. Und da steht eine Herzenshaltung dahinter, eine Herzenshaltung, die nichts anderes ist, als das, was Jesus einmal später so beschreibt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und das sehen wir bei David. Es geht ihm um Gottes Sache, um Gottes Reich. Es steht, er sieht, dass hier die Mächte des Bösen dem Willen Gottes entgegenstehen. Aber der überwindende Glaube findet sich nicht damit ab, mit diesen widrigen Umständen, mit den Sachzwängen, sondern er tritt ihnen entgegen, weil er weiß, Gottes Reich wird gebaut, Riese hin, Riese her, Gott baut sein Reich. Und allen menschlichen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz wird Gottes Willen und Gottes Plan zum Ziel kommen. Und das ist ein Perspektivwechsel, eine neue Sicht. Das ist die Perspektivwechsel des Glaubens. Dass wir nicht die schwierige Situation nur sozusagen rein innerweltlich betrachten, völlig herausgelöst aus dem Macht- und Einflussbereich Gottes. Nicht als der Anfang vom Ende, sondern als der Anfang von einem neuen Anfang. Und Goliath, der war letztendlich in den Augen Davids nur eine weitere Gelegenheit für Gott, um sich zu beweisen. Und wie wäre das, wenn Sie Ihren Riesen mal aus diesem Blickwinkel betrachten? Geben Sie Gott und seiner Sache den ersten Platz. Und dann prüfen Sie, ob das stimmt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Und das heißt, kommen Sie zu Gott mit Ihrer Krankheit. Und geben Sie ihm die Gelegenheit, seine Kraft spielen zu lassen, sei es in Richtung Heilung oder in Richtung, dass er ihnen die Kraft zum Tragen gibt. Kommen Sie zu Jesus mit Ihrer Sünde und geben Sie ihm die Möglichkeit, seine unbegreifliche Gnade zu demonstrieren. Kommen Sie zu Gott mit Ihrer konfliktreichen Beziehung zu irgendeinem Menschen und geben Sie ihm die Möglichkeiten, dass er Ihnen sein Reservoir an Liebe zur Verfügung stellt. Kommen Sie zu Jesus mit Ihrer schwierigen Situation und geben Sie ihm die Möglichkeit, seine Kraft, seine Weisheit, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe zu demonstrieren. Anders gesagt, geben Sie Gottes Sache die erste Priorität in Ihrem Leben. Und dann nehmen Sie den vierten Stein. Der dritte Stein war, setze die richtigen Prioritäten. Und der vierte Stein heißt nun, gehe mutige Schritte, gehe mutige Schritte. Schließlich zieht der David los, um diesem Goliath entgegenzutreten. Aber jeder, der das angeschaut hat, der hat gesagt, Leute, das ist ein Himmelfahrtskommando. Was der da macht, das ist doch unglaublich. Und das haben wir jetzt ja nicht gelesen, weil es eine ganz lange Geschichte ist, aber das können Sie gerne mal zu Hause im Ganzen lesen. 1. Samuel, Kapitel 17. Erst will ja der Saul dem David noch seine Waffen geben und sagen, nimm die, und der David kann nicht mit den schweren Schwertern und allem laufen. Und dann steht da auf der einen Seite die Armee des Saul, eine Armee von Feiglingen, von kreidebleichern Gesichtern. Auf der anderen Seite steht dieser Goliath und seine knüppelschwingenden Aufschneider. Und da dazwischen rennt so ein Hirtenjunge umher mit schlaksigen Beinen, und da hätte keiner einen Cent auf diesen Jungen gewettet. Die Philister nicht und die Israeliten auch nicht. Auch nicht seine Brüder und auch nicht der König, aber Gott. Und wir wissen ja, wie die Begebenheit weitergeht. Der David besiegt den Goliath mit einer Steinschleuder. Das ist gerade so, wie würden wir mit einem Luftdruckgewehr sozusagen gegen einen Kampfpanzer vorgehen. Aber es geschieht das Unglaubliche, das Undenkbare, der Riese geht zu Boden. Und liebe Gemeinde, der David konnte diesen Riesen einen Kopf kürzer machen, weil er auf den Herrn sah. Weil er sich an seine Hilfe erinnert hat und weil er Gott vertraut hat und sich ganz auf ihn verlassen hat. Und das heißt, tun Sie es ihm gleich. Was bringt es, wenn Sie Ihr Problem immer hin und her wälzen? So ausgiebig, wie Sie Ihren Goliath angestarrt haben, wissen Sie doch inzwischen längst, welche Tätowierungen der auf der Brust hat. Hat Sie das einen Schritt weitergebracht? Nein. Und das Auflisten von Wunden bewirkt keine Heilung. Das Aufzählen von Problemen bringt Sie der Lösung keinen Schritt näher. Das Katalogisieren aller Negativerfahrungen schafft den Riesen nicht aus der Welt. David konnte den Riesen besiegen, weil er auf den Herrn sah und weil er ihm vertraut hat und deswegen mutige Schritte tat. Und dieser Sieg nun über Goliath, das ist noch lange nicht das Ende in dieser Geschichte. Denn dieser überwindende Glaube von diesem David, der hat Auswirkungen auf seine ganzen Brüder, auf seine Landsleute. Die Lähmung der Mitkämpfer wird überwunden. Nämlich in dem Moment, wo der Goliath am Boden liegt, da ist der Kampf nicht zu Ende, sondern dann geht's richtig los. Denn jetzt haben die Israeliten neuen Mut. Und sie gehen, jagen den Philister nach. Dieser Glaube von einem Kleinen hat eine unglaubliche Breitenwirkung. Es ist wie ein Dammbruch. Der Offensive, der Glaube des einen macht die anderen sozusagen fähig auch zu vertrauen. Vorher waren die gelähmt. Und jetzt fassen sie Mut. Und so ist das, seht ihr, bis heute. Der überwindende Glaube von einem Einzelnen, der animiert auch andere, Gott zu vertrauen und ebenfalls mutige Schritte zu tun. Und deshalb sind Vorbilder im Glauben so wichtig. Christen, an denen wir sehen können, wie ein lebendiger Glaube in Aktion aussieht. Und das müssen nicht nur ältere, reife Christen sein, die natürlich auch. Aber auch junge Christen, die ihren Glauben konsequent leben, die sind von unschätzbarem Wert. Wie der junge David. Sein Glaube hat in Bewegung gesetzt diejenigen, die gezögert haben. Der Glaube von einem ermutigt die anderen, ebenfalls Großes von Gott zu erwarten. Und das war der vierte Stein, nämlich tue mutige Schritte. Und nun kommt der fünfte Stein, und der fünfte Stein heißt, bleibe dran. Bleib dran. David hat sich nicht der Illusion hingegeben, dass mit einem Stein alle Probleme für alle Zeit beseitigt sind. Denn der wusste, dieser Goliath, der hat noch vier weitere ebenso monsterhafte Verwandte. Die stehen an anderen Stellen, zum Beispiel in 2. Samuel 21, da heißt es, Jishbi-Benob war ein Nachkomme Raphas, ein Riese. Er war bewaffnet mit einem neuen Schwert und mit einem Speer, dessen bronzene Spitze allein fast 4 Kilogramm wog. Und dann war Saph, der auch einer vom Geschlecht der Riesen war. Und schließlich ein zweiter Goliath, der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. Warum hat David 5 Steine gesammelt? Vielleicht deswegen, weil David damit rechnen musste, dass auch die 4 anderen vom Goliath-Clan herunterkommen würden, um dem Boss zur Seite zu stehen. David war vorbereitet für den Fall der Fälle. Und das heißt, tun Sie es ihm gleich. Tun Sie es ihm gleich. Geben Sie nicht gleich auf. Vielleicht reicht ein Gebet nicht. Vielleicht ist es mit einer Entschuldigung nicht getan. Vielleicht ist ein Gespräch nicht genug. Vielleicht müssen Sie auch den einen oder anderen Rückschlag einstecken. Aber geben Sie nicht auf, sondern laden Sie die Schleuder immer wieder nach und seien Sie bereit zum nächsten Schuss. David hat 5 Steine gesammelt. 5 Entscheidungen. Und die Steine, auf die es ankommt, sind: erstens, erinnere dich an Gottes Hilfe. Und es ist zweitens, bete zu Gott. Und es ist drittens, setze die richtigen Prioritäten. Und der 4. Stein, tue nun mutige Schritte im Glauben. Und der 5. Stein, bleib dran. Liebe Gemeinde, manche vermissen an dieser Geschichte so ein richtiges Wunder. Da ist kein Meer, das sich teilt, da ist kein Feuer vom Himmel, keine Totenauferweckung. Wo ist das Wunder? Das Wunder ist David selbst. Das personifizierte Wunder eines Grünschnabels, durch den Gott uns eine ganz wichtige Botschaft übermittelt. Und wenn Sie nichts mitnehmen, dann nehmen Sie bitte nur diesen letzten Satz mit. Schau auf den Riesen, dann fällst du. Schau auf Gott, dann fällt der Riese. Schau auf den Riesen, dann fällst du. Schau auf Gott, dann fällt der Riese. Und Gottes Volk ruft: Amen.